Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Heute sprechen wir über Hautveränderungen in den Wechseljahren. Da passiert nämlich ja auch so einiges. Und ich habe mir eine Expertin eingeladen, die ihr schon kennt aus einer Folge, in der wir über den Haarausfall gesprochen haben. Nämlich die Dermatologin Frau Dr. Sarah Bechstein. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
Ja, es freut mich sehr, heute wieder dabei sein zu können.
Du bist nicht nur Dermatologin, du hast ein Unternehmen gegründet, in dem du dich, ihr euch mit telemedizinischer Beratung und Behandlung wirklich mit ganz individuell abgestimmten Hautprodukten beschäftigt. Das heißt, Haut ist den ganzen Tag über dein Thema. Und deshalb bin ich sehr gespannt tatsächlich auf diese heutige Folge und deine Antworten auf meine Fragen zum Thema Hautveränderung.
Ja, genau. Ich beschäftige mich tagtäglich mit Haut und Cremes und allem. Also freue ich mich total, heute zu meinem Spezialgebiet da zu sein.
Die Haut ist ja nicht nur unser größtes Organ, sondern sie ist eben auch etwas, was zu sehen ist, was nach außen wirklich scheint, was sichtbar ist. Und neben dem, ich sag mal so, dem neuen Hüftgold, was viele von uns sich in den Wechseljahren ja zulegen, sind Veränderungen der Haut in den Wechseljahren das, was wirklich offensichtlich ist, was wir nach außen tragen. Und bevor wir uns den Ursachen zuwenden und da wirklich ein Stück weit einsteigen, um zu verstehen einfach, was da abläuft, gibt es etwas, was wir unserer Haut auf keinen Fall mehr antun sollten?
Duftstoffe. Also Cremes sind sehr schön, wenn sie duften, aber Duftstoffe haben wirklich auf der Haut gar nichts zu suchen. Das kann zu Allergien führen, das kann die Haut irritieren und austrocknen. Also wirklich, wenn es geht, auf Duftstoffe verzichten. Und was man der Haut auch auf gar keinen Fall antun sollte, wir Dermatologen lieben das zu predigen, aber es ist auch so, ist Solarium. Also das ist wirklich das Allerschlimmste. Das kann Hautkrebs fördern und auch Hautalterung. Also das eigentlich noch schlimmer als die Duftstoffe, würde ich sagen.
Aber ich habe eh gedacht, dass das Solarium, das war so 80er, oder?
Nee, man ist erstaunt, wie viele Leute dann doch immer noch einem vorschlagen, was ist denn mit dem Solarium? Und dann sage ich mir, nee, das kann ich gar nicht hören, mach das von mir aus, ich will es gar nicht hören. Aber Solarium geht gar nicht.
Dann guter Hinweis und wahrscheinlich auch dann, wenn wir da bei diesem Thema schon gerade sind, das Thema Sonne überhaupt, ne? Sonneneinstrahlung niemals ungeschützt.
Genau, täglich Sonnenschutz. Also wirklich täglich und auch gerade, wenn es um das Thema Anti-Aging geht, das ist der Hauptfaktor für die Hautalterung. Und man sieht diese Pigmentflecken später und man will es nicht glauben, weil es ist ja natürlich am Anfang, die Haut ist leicht gebräunt. Man kriegt übrigens auch mit Sonnenschutz eine leichte Bräune. Aber über die Jahre hinweg, man sieht tatsächlich sonnengeschädigte Haut. Also man sieht es, ich habe früher auch, als Jugendliche war ich in der Sonne, ich war irgendwann in der Praxis, habe alle Leute mit ihrer lichtgeschädigten Haut gesehen und gedacht, seitdem wirklich jeden Tag Lichtschutzfaktor 50.
Wow, okay, schon mal eine Message hier direkt am Anfang. Die Wechseljahre, Hormonumstellung, also was man ja wirklich merkt, nicht nur sieht, sondern auch merkt, die Haut wird trockener, sie wird tatsächlich auch dünner, so gerade die Gesichtshaut, sie wird faltiger. Magst du uns nochmal erklären, woran das liegt?
Also es ist so, dass in den Wechseljahren nimmt der Östrogenspiegel ab, das führt zu einer Trockenheit insgesamt der Haut. Auch der Trockenheit der Schleimhäute ist ja auch oft eine Beschwerde. Also die Haut wird trockener, kann dadurch auch fahler aussehen, weil sie weniger Feuchtigkeit hat. Das andere ist, auch unabhängig von den Wechseljahren, je älter wir werden, desto weniger Kollagenfasern haben wir. Und auch die Haut verliert dadurch eben auch an Elastizität. Man kann sich das so vorstellen, die Kollagenfasern sind sozusagen wie das Stützgerüst unserer Haut. Wenn das abnimmt, wirkt die Haut schlaffer.
Also Östrogenverlust, mangelnde Elastizität, die Trockenheit und das heißt ja mit Sicherheit auch, dass wir auf unsere Gesichtspflege noch viel mehr achten müssen als früher. Was ändert sich denn da? Was müssen wir denn tun?
Also es ist bei jeder Frau natürlich auch unterschiedlich. Einmal ist es so, dass unsere Teigproduktion auch abnimmt. Also produzieren weniger Teig. Teig hat ja einmal den Effekt, dass es zu Unreinheiten führen kann. Aber es gibt der Haut auch Feuchtigkeit. Also die Teigproduktion nimmt ab, dadurch wird es auch noch mal trockener. Und der Östrogenmangel ist da. Das heißt, die Haut braucht sehr viel Feuchtigkeit. Trotzdem darf man nicht unterschätzen, gerade am Anfang, wenn es Richtung Menopause geht, unterliegen wir auch sehr vielen hormonellen Schwankungen. Und das Östrogen nimmt ab und dadurch sind relativ auch unsere Androgene, also männlichen Hormone, höher im Verhältnis. Und das kann dann paradoxerweise auch trotzdem dazu führen, dass zum Beispiel in der Menopause es zu Unreinheiten und Akne kommen kann. Und häufig erleben die Frauen dann, dass das vor allen Dingen so tiefer liegende Pickel sind. Und das ist nämlich, weil das nicht so klassisch wie diese jugendlichen Akne oder im jungen Erwachsenenalter die Akne ist, wo man eher so Mitesser hat, sondern dass man wirklich so tiefe entzündliche Pickel bekommt.
Also auch das kann tatsächlich an den Hormonen liegen. Auch da muss man sich dann keine Gedanken machen und sagen, okay, das geht dann auch wieder vorbei. Das ist ja immer die beste Nachricht an all diesen Erscheinungen. Das war auch was bei uns in der Community, ich habe ja eine Facebook-Gruppe von meinem Online-Magazin Lemon Days zum Thema Wechseljahre und da habe ich gefragt, auch da kamen so ein paar sehr gute Fragen und eine war tatsächlich auch so Hautvergröberung in den Wechseljahren. Das war da ein Stichwort. Zum einen natürlich die Frage, was kann man tun, aber ist es wirklich so vorweggeschickt, dass werden die Poren größer?
Genau, also es ist so, dass die Haut an Elastizität verliert. Dadurch kann die Haut eben insgesamt schlaffer wirken und dadurch können die Poren auch so ein bisschen aufgezehrt wirken. Also das kann tatsächlich passieren. Es ist aber auch bei manchen anderen so, dass die Talgproduktion so stark abnimmt, dass die Poren eigentlich kleiner erscheinen. Wenn man sehr viel Talg produziert hat vor den Wechseljahren, der Talg fließt ja ab über die Poren, dann hat man eher größere Poren. Also es kann in beide Richtungen gehen.
Und das heißt, wenn es in beide Richtungen gehen kann, ist dann auch die Pflegeempfehlung wieder sehr individuell.
Die Pflegeempfehlung ist tatsächlich individuell, so je nachdem, was das Hauptproblem ist. Also grundsätzlich kann man sagen, viel Feuchtigkeit und man kann natürlich Sachen machen, die Kollagenese insgesamt anregen, also die Kollagenproduktion. Da gibt es ja Behandlungen wie zum Beispiel Microneedling. Bei Microneedling ist es so, dass man mit so einem Dermaroller Mikroverletzungen setzt. Und die in der Haut, also kleine Verletzungen. Und diese Verletzungen führen dazu, dass die Haut sich wieder regeneriert und die Kollagenfasern zum Beispiel angeregt werden. Also sowas kann man zum Beispiel machen, um auch die Kollagenproduktion wieder anzuregen. Alles, was jetzt so heißt, Kollagen oder wo über Kollagen draufsteht, das war ja auch mal so ein Modebegriff, das ist jetzt nichts, was direkt die Kollagenese anregen kann. Ja, aber man kann, gibt's verschiedene Verfahren, mit denen man da arbeiten kann, wenn man möchte.
Da sind wir schon ja so fast in diesen invasiven Methoden gelandet. Wenn wir vorher nochmal bei der Gesichtspflege, bei der täglichen Pflege bleiben. Du hast gesagt Feuchtigkeit, das ist ja immer so Feuchtigkeit und Fett, das ist ja immer so ein Thema, ne, wonach greife ich? Was sollte draufstehen? Worauf sollen wir achten? Oder was soll nicht mehr draufstehen auf unserer Gesichtscreme?
Genau, also Feuchtigkeit ist auch dann nicht gleich Fett, sondern in dem Sinne, Fett sind eher so Salben, Pasten, also sowas würde ich nicht im Gesicht machen. Bei Feuchtigkeit Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Hyaluronsäure. Bei Hyaluronsäure, da aber auch beim Produkt wirklich gucken, was ist das für eine Hyaluronsäure. Also mehr als 4% haben dann einen gegenteiligen Effekt und können wieder austrocknend sein. Und manche Produkte werben mit 90% Hyaluronsäure. Das ist aber niemals der Fall. So viel, das wäre dann ein Kristall Hyaluronsäure.
Also viel hilft nicht immer viel.
Genau, viel hilft nicht viel. Also ein bisschen Hyaluronsäure kann man nehmen. Pantenol ist sehr schön. Auch im Gesicht Urea, wenn es wirklich sehr stark trocken ist. Und auch Glycerin. Und dann zusätzlich natürlich auch wieder, ich wiederhole mich, aber der Sonnenschutz dann.
Das sind aber Produkte auch, davon gehe ich jetzt mal aus, die man auch in der Drogerie bekommt. Da muss jetzt nicht jeder zwingend in ein Kosmetikinstitut gehen oder in die Apotheke gehen, sondern da findet man durchaus auch was in den Drogeriemärkten.
Oder? Ja, super viele. Also gibt's ganz, die Drogerien haben mittlerweile ganz, ganz tolle, ganz große Auswahl. Gibt's ganz tolle Produkte, die wirklich genau diese Inhaltsstoffe enthalten und auch wirklich sehr gut sind.
Nur ohne Duftstoffe, wie du vorhin gesagt hast.
Genau. Aber auch das gibt's in der Drogerie mittlerweile. Also wirklich sehr, sehr schöne Sachen.
Peelings ist noch so ein Stichwort. Ja oder nein? Und wenn ja, welche?
Peelings bin ich ein großer Fan von und da vor allem chemische Peelings. Also man sollte keine Körnerpeelings machen. Körnerpeelings sind diese groben Peelings, also das klassische Peeling, was man so als Körperpeeling kennt. Im Gesicht sind eher chemische Peelings, zum Beispiel AHA, also das ist Fruchtsäure. Das wirkt ein bisschen oberflächlicher, gibt der Haut wirklich so ein schönes Strahlen zurück, kann auch bei leichten Hyperpigmentierungen, auch bei leichten Unreinheiten helfen oder ein BHA-Peeling. Das ist klassische Salicylsäure. Das wirkt nochmal tiefenreiniger. Also wenn man eher ein bisschen Probleme mit Unreinheiten hat, dann ist ein BHA-Peeling schön und das würde man so 2 bis 3 Mal die Woche machen.
Und dann sind wir schon tatsächlich auch in der intensiveren Pflege, wo es ja auch viele Kosmetikinstitute und ja auch Dermatologen gibt, die so etwas anbieten. Wo ist denn da so der Unterschied, ob ich mir selbst was kaufe und das mache, außer natürlich, dass es eine wunderschön angenehme Behandlung ist, wenn ich das irgendwo machen lasse. Aber gibt es da auch Unterschiede in den Produkten, die verwendet werden?
Ja, weil man kann natürlich in den Kosmetikstudios, können die ausgebildeten Kosmetikerinnen können viel höher gehen mit den Konzentrationen von den chemischen Peelings. Also zu Hause geht man meistens nicht mehr als 8 bis 10%, würde ich auch nicht unbedingt machen, weil man kann sonst, ich weiß nicht, vielleicht manche haben das noch im Kopf, es gab so eine Sex and the City-Folge, wo Samantha ihr ganzes Gesicht verbrannt hatte. Das war irgendwie komplett rot nach dem chemischen Peeling. Also das kann dann wirklich auch zu Hause passieren. Beim Kosmetikstudio, die neutralisieren das dann auch rechtzeitig. Und da kann man mit den Konzentrationen natürlich nochmal viel höher gehen, als man das zu Hause kann.
Durch Blutungsstörungen oder durch Blutung, hast du vorhin schon auch einmal angesprochen, was so neben dem Östrogen ja auch so eine Ursache ist für die dünnere Haut. Sport, Sauna, was machen wir da, um das anzuregen?
Genau, Östrogen fördert eben auch die Durchblutung und durch den Östrogenmangel kann es dann eben sein, dass man weniger Durchblutung hat, dass dann irgendwie auch alles so ein bisschen fahler aussieht, wird das immer beschrieben. Also Sauna hilft, die Durchblutung anzuregen. Natürlich viel Wasser trinken, das ist auch sehr wichtig. Sport machen, auch an der frischen Luft sein, regt die Durchblutung an und man kann natürlich auch Gesichtsmassagen machen.
Gesichtsmassagen sind ein schönes Stichwort. Wie machen wir Gesichtsmassagen?
Genau, also Gesichtsmassagen sind sehr schön, vor allen Dingen morgens. Man merkt das ja vor allen Dingen manchmal, wenn das Gesicht morgens so geschwollen ist. Das liegt daran, dass wenn wir liegen waagerecht, unser Lymphabfluss auch gehindert ist. Nicht? Und deswegen würde man bei den Gesichtsmassagen immer von unten nach oben gehen. Also immer, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich kann es ja einmal vormachen, wir können das ja auch gemeinsam machen. Also wenn man sozusagen anfangen würde am Kinn, dann würde man die Haut straffen an der Wange an einer Seite und dann wirklich so vorsichtig nach oben massieren mit der anderen Hand. Und das kann man sehr schön machen, in beiden Wangen zum Beispiel. Und im Bereich die Augen, da würde man klopfen, also einfach, dass man kreisförmig um die Augen klopft mehrfach. Und auch um den Mund und um die Nase kann man klopfen. Und bei der Stirn würde man es auch von unten nach oben, also von den Augenbrauen nach oben zum Stirnhaaransatz mit massierenden Bewegungen ziehen. Und da kann man sich natürlich auch Hilfsmittel wie diese Gua Sha Steine oder auch diese Jade- und Rosenquarzroller dazu nehmen. Da muss man jetzt nicht einen ganz, ganz teuren nehmen, sondern es reicht eigentlich so ein Basic-Roller. Was sehr schön ist bei denen, die kann man nämlich kurz in den Kühlschrank tun oder ins Eisfach. Ich mache die ganz gerne ins Eisfach. Dann hat man zusätzlich nochmal einen kühlenden Effekt, wenn man das benutzt. Und regt einfach sehr schön die Durchblutung an.
Hilft das auch, weil das war auch eine Frage aus der Community, hilft das auch bei so Tränensäcken und dicken Augen, wenn man morgens aufsteht?
Genau, das hilft auch. Und da dann wirklich von dem Augeninnenwinkel nach außen mit kreisförmigen Bewegungen, die haben ja meistens ein kleines und ein großes Ende, man nimmt dann das kleine für die Augen und das wirklich kreisförmig machen, dann kann man das schön ausmassieren. Das ist nämlich auch wieder dieses Lymphödem, was man da hat und das kann man wegmassieren.
Und ist das was, was nur so für den Moment was bringt oder ist das, wenn ich das regelmäßig mache, macht das noch was mehr, aktiviert das einfach mein Lymphsystem? Für immer nicht, aber für länger.
Also es bringt tatsächlich vor allen Dingen im Moment was, aber auch wenn man das täglich macht, hat das schon einen Effekt. Nicht? Also es ist nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt ja ganz viele Instagram-Kanäle, die das auch zeigen, auch mit Vorher-Nachher-Bildern. Da kann man irgendwie auch irgendwelche Face-Yoga-Kurse buchen und sowas. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt keine richtige Evidenz dafür, dass das was bringt. Aber so in dem Moment auf jeden Fall, da sieht man ja auch gleich einen Effekt. Und ich weiß jetzt auch nicht, es gibt eigentlich nichts, was jetzt dagegen spricht, das zu machen.
Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, wie viele Muskeln wir im Gesicht haben, das habe ich aber tatsächlich vergessen. Und meine Muskeln immer wieder wirklich anzuspannen und zu entspannen im Wechsel hilft ja überall, also müsste das im Gesicht ja eigentlich auch helfen.
Genau, also die Massage auf jeden Fall. Es steht halt so ein bisschen im Konflikt damit, dass man ja eigentlich auch zur Faltenprävention ja muskellähmt auch mit Botox, das ist ja ein Muskelgift, muss man sagen.
Das stimmt.
Wenn man ja sagt, wenn man zu viel Mimik hat, dann kommt es zu Mimikfalten. Aber man kann die Muskeln natürlich schön, schön massieren auch da.
Das ist was ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Vielen Dank.
Ach genau, noch eine Sache im Gesicht von unten nach oben, aber beim Hals von oben nach unten, also vom Kinn dann Richtung Schlüsselbein. Also Gesicht von Kinn Richtung Ohr und Hals von Kinn Richtung Schlüsselbein.
Ja, und der Hals ist tatsächlich ja auch was, da hadern ja auch viele Frauen damit, weil da die Haut natürlich so als erstes auch so faltig und älter einfach auch aussieht.
Ja, am Hals ist es auch ein ganz häufiges Problem, deswegen auch, wenn wir nochmal mit dem Thema Sonnenschutz sind, immer auf Hals noch und Dekolleté mit achten, dass man das mit einschmiert.
Dekolleté, da kommen ja auch so nach und nach auch so Pigmentflecken tatsächlich, ne? So Altersflecken.
Ja. Das ist tatsächlich auch durch die UV-Einstrahlung. Also das hat gar nicht mehr so sehr was mit den Wechseljahren zu tun, sondern das sind klassische Zeichen von Photoaging, also von Hautalterung, die durch die Sonne bedingt sind.
Aging, Anti-Aging ist auch noch so ein Stichwort, ja. Anti-Aging-Produkte sind in aller Munde und Frau fragt sich ja immer wieder, halten die, was sie versprechen? Taugen die was oder wie viel Marketingmaschinerie ist da so dabei? Was sagst du? Wie ist deine Erfahrung?
Also es ist natürlich extrem viel Marketingmaschinerie dabei. Das sind Produkte, die teilweise auch viel zu überteuert sind, weil sie eben Anti-Aging-Produkte sind. Wenn man mal guckt, auch das Anti-Aging-Segment ist meistens viel teurer als andere Pflegeprodukte. Aber es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die sinnvoll sind. Zum Beispiel Vitamin-A-Säure-Derivate als Inhaltsstoff. Das ist ganz klassisch in Kosmetikern das Retinol. Das Retinol regt die Zellerneuerung an, hat auch noch den Nebeneffekt, dass es die Poren reinigt. Also wenn man auch ein Problem zusätzlich mit Unreinheiten hat, hilft das auch. Regt aber auch die Zellerneuerung an. Und wenn man das regelmäßig anwendet, dann führt das tatsächlich zum Rückgang der Falten. Also man sieht so einen ersten Effekt nach 3 Monaten. Was auch noch verwendet wird von Hautärzten viel, ist das verschreibungspflichtige Tretinoin, das ist auch ein Vitamin-A-Säure-Derivat, aber nochmal 20-fach stärker wirksam als das Retinol. Und das hat in den USA zum Beispiel auch wirklich eine medizinische Zulassung von der Food and Drug Administration für die Behandlung von Falten, weil die Wirksamkeit da auch nachgewiesen sind. Also Retinol und Tretinoin, diese Vitamin-A-Säure-Derivate, haben tatsächlich einen nachgewiesenen Effekt bei Falten.
Dann gibt es noch, wir haben das vorhin schon angesprochen, invasive Methoden und du hast eben auch schon mal das Stichwort Botox fallen lassen. Wie stehst du dazu und was kann man machen, was sollte man besser nicht machen?
Also wenn man invasive Verfahren macht, ist es wichtig, dass man wirklich zu jemandem geht, dem man sehr vertraut. Ich würde es nur beim Arzt machen lassen, weil letztendlich der Arzt hinterher auch wirklich mit den Nebenwirkungen, die auftreten können, sehr gut umgehen kann. Botox nimmt man ganz klassisch zur Faltenprävention, denn es ist ja wie gesagt ein Muskelgift tatsächlich, also lähmt die Muskeln. Und man möchte sozusagen die Mimikfalten reduzieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, die klassische Zornesfalte, ja, man strengt sich an und hat eine Zornesfalte, wenn man da jetzt Botox reinmacht, dann passiert das nicht mehr, kommt dann zu weniger Falten. Also das ist eine Faltenprävention, muss dann aber auch, wenn man es macht, wirklich regelmäßig gemacht werden, dass man einen Dauereffekt hat. Kann man sehr schöne Ergebnisse mit erzielen. Man hat ja oft diese Horrorbilder im Kopf von, die sieht so gebotoxt aus. Das liegt daran, dass früher wirklich auch sehr, sehr viel überbehandelt wurde. Mittlerweile geht man zu einem Baby-Botox über, dass man wirklich nur ganz wenig macht und die natürliche Mimik so ein bisschen erhalten bleibt. Was man sonst machen kann, was als ein weniger invasives Verfahren gilt zum Beispiel, ist, was ich vorhin erwähnt habe, das Microneedling, dass man wirklich so Mikroverletzungen setzt. Das regt die Kollagenese an. Und was auch sehr schön ist und auch weniger invasiv, weil es eben körpereigen ist, ist ein Vampire-Lifting. Da gab es mal ein Bild von Kim Kardashian, was viral gegangen ist, wo ihr ganzes Gesicht blutverschmiert war. So sieht man nicht aus, aber daher kennen vielleicht manche Vampire-Lifting. Da nimmt man Eigenblut ab, wird abgenommen, zentrifugiert und das oberste von dem Blut, also das Serum, wird abgenommen. Da sind dann unsere ganzen Blutplättchen, die Thrombozyten drin und das wird dann wieder ins Gesicht injiziert. Das klingt jetzt nicht dramatischer, lecker, als es ist, aber es ist eigentlich wirklich keine sehr schmerzhafte Behandlung. Man sieht ganz tolle Ergebnisse, weil da auch wieder die Kollagenese angeregt wird und das Gesicht einfach insgesamt frischer und jünger aussieht.
Also Hyaluron-Booster sind dann auch vielleicht noch ein Stichwort?
Hyaluron-Booster kann man machen und auch mit Hyaluronsäure arbeiten. Also was Hyaluronsäure macht, Botox macht ja diese Nervenlähmung. Hyaluronsäure ist so, je älter wir werden, desto weniger ist auch unser subkutanes Fett. Also das heißt, das Fett, was wir unter der Haut haben. Deswegen kann es zum sogenannten Sagging kommen, also dass das Gesicht dann so runterhängt irgendwann. Auch ein sehr unschöner Begriff. Aber man möchte mit der Hyaluronsäure eigentlich diese Fettdepartemente wieder wieder auffüllen. Ja, und das kann man auch schön machen, weil man dann natürlich einen Zug wieder nach oben hat. Dann gibt es noch diesen Hyaluron-Boost. Da wird einfach ein bisschen Hyaluron oberflächlich in die Haut injiziert. Auch weniger invasiv, als jetzt wirklich so eine richtige Hyaluron-Behandlung zu machen und lässt das Gesicht auch insgesamt frischer aussehen.
Von den Risiken hast du schon gesprochen, dass es da wirklich auch zu Nebenwirkungen kommen kann oder in seltenen Fällen kommt, dass es da ganz wichtig ist, dass man wirklich auch bei einem guten Fachmann, einer guten Fachfrau ist. Wie ist das mit Wiederholungen? Wie oft muss man sowas dann machen, wenn man da wirklich einen sagt, okay, ich mag das, wie ich da jetzt aussehe, nachdem ich das erste Mal gemacht habe und das würde ich eigentlich gern beibehalten, muss ich dann jede Woche dahin?
Also es ist auch von Behandlung zu Behandlung unterschiedlich. Botox sagt man so 2-mal im Jahr, alle 6 Monate. Wenn man Vampire Lifting macht zum Beispiel, würde man das im Abstand von 4 Wochen 3-mal machen und danach dann 1-mal im Jahr. Bei dem Microneedling auch 1 bis 2-mal im Jahr. Und bei den Kosten ist es auch unterschiedlich, hängt immer davon ab, wie viele Zonen das sind. Man kann so mit 300 bis 400 Euro pro Behandlung rechnen. Also schon eine Menge Geld.
Eine Menge Geld, genau. Und aber natürlich auch was, was sich jede Frau für sich selbst ganz individuell überlegen darf. Jetzt haben wir ganz viel über das Gesicht gesprochen. Lass uns kurz noch, und dann sind wir auch schon fast durch, so ein bisschen längere Folge heute, ist viel zu besprechen, wenn es um unsere Schönheit auch geht, über die Körperpflege sprechen. Die wird ja auch, die Haut wird ja überall trockener. Schleimhäute hast du schon erwähnt. Da gab es vor kurzem auch eine Folge zum Thema Schleimhaut in der Vagina, trockene Schleimhaut. Heute wirklich, da könnt ihr auch mal reinhören, das ist auch eine ganz, ganz tolle Folge mit Professor Bühling. Körperpflege, was verwenden wir jetzt für eine Lotion? Sollten wir da auch unbedingt drauf schauen?
Es ist so, dass auch die Haut am Körper trockener wird, also da, wenn man das nicht vorher zur Routine hatte, wirklich sich immer nach dem Duschen eincremen, also das auf jeden Fall und da auch wieder, im Prinzip sind dieselben Inhaltsstoffe wie im Gesicht, nur nochmal höher konzentriert, also Urea kann man wirklich 5 bis 10% nehmen, Glycerin, Panthenol, auch Shea-Butter, wenn man das verträgt, dass die Haut da einfach ausreichend Feuchtigkeit bekommt, denn sonst kann es zu sogenannten Exsikationsekzemen kommen, also Austrocknungsekzemen, dass man wirklich die Haut entzündet ist aufgrund der Trockenheit.
Also wirklich, du sagst jetzt nach jedem Duschen einmal cremen, weil ich meine als junger Mensch, so ich weiß das von meinen Kindern auch, da wurde immer gesagt, bloß nicht cremen, die Haut kann das alles alleine.
Nee, wirklich nach dem Duschen cremen. Ne? Und es gab auch viele Fragen, ich habe einmal auch von jemandem gehört, meinte ja, ob man Bäder nehmen soll, also Bäder trocknen im Prinzip aus. Also man kann natürlich Bäder mit Zusatzstoffen nehmen, aber alles, was mit, wenn man baden geht, wenn man duscht, das alles trocknet die Haut aus und wenn man das gemacht hat, danach sich wirklich eincremen. Wenn man sich jetzt nicht täglich duscht, dann muss das nicht unbedingt sein, aber so nach dem Duschen dieses Eincremen würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Guter Tipp, sehr guter Tipp. Dann sind wir auch so ziemlich, glaube ich, durchs Thema jetzt durch. Vielleicht so zum Abschluss noch, also wir halten mal auch hier fest, wir können ganz viel tun, wir können mit jedem Geldbeutel und mit unterschiedlichem Engagement viel tun. Wir können uns kümmern, wir sollten uns kümmern um unsere Haut am ganzen Körper und aber natürlich auch sehr viel im Gesicht. Was sind deine so abschließend vielleicht so, hast du 3 schöne Tipps nochmal so zusammengefasst für so einen vernünftigen Umgang einfach mit den Hautveränderungen, die ja einfach kommen, die einfach da sind. Da können wir ja nicht wegreden, sondern wie gehen wir damit um, was machen wir?
Also sehr viel Feuchtigkeit, das ist wirklich das A und O, denn wenn die Haut trocken ist, können so leichte Trockenheitsfältchen kommen. Viel Wasser nämlich auch trinken dazu, auch das, es gibt Studien, die zeigen wirklich, dass man eine halbe Stunde, nachdem man 500 Milliliter Wasser getrunken hat, die Haut sehr viel frischer aussieht, wenn eine Studie, die in der Charité gemacht wird, also viel Wasser trinken, Feuchtigkeit der Haut geben und dann wirklich der Sonnenschutz.
Super, vielen Dank, liebe Sarah, danke, dass du wieder hier warst.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.